Hallo und herzlich willkommen zu eurem ASMR-Podcast. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Hier sind wieder Theresa und
Daniel. Und was zur Hölle ist Amesere?
Ich weiß es eigentlich auch nicht genau. Es ist mit einem sehr guten Mikrofon sich beim Sprechen oder beim Essen aufnehmen, und es gibt Leute, die finden das voll geil, und es gibt ganz viele, gibt, weiß ich nicht, ob genauso viele, aber es gibt auch Leute, die finden das sehr, sehr anstrengend. Und ich kann es einfach nicht so richtig nachvollziehen. Aber es ist irgendwie auch voll der Trend gewesen, eine Zeit lang.
Gut, wir wollen heute mit euch über folgende heiße Themen sprechen.
Bolivien, verschärfte Corona-Regeln, Gesundheitsämter, was geht eigentlich bei denen gerade ab? Und dann wollen wir noch ganz kurz den Bundesparteitag ansprechen.
Den Büppete.
Jo.
Das ist das höchste beschlussfassende Gremium innerhalb einer Partei, in dem Fall der Linken, und der findet zu Halloween statt.
Ja, hoffentlich tauchen da nicht die Parteizombies auf, ey.
Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich, warum der an Halloween stattfinden soll. Das ist so das letzte Aufbäumen der Parteizombies. The Walking Left. Nein, warte mal. The Walking Dead Left. Nein, warte mal. The Left Dead Walking.
The Walking Left klingt halt vor allen Dingen auch mehr wie die Gehenden sind gegangen. Die Gehenden haben uns verlassen. Okay.
Ich meinte jetzt keine Walking-Gruppe von Linken.
The Dead Left würde schön, das also wäre schön, wenn sie gehen würden, die Toten.
Gab es nicht ein Spiel, das hieß Dead for Left oder Left for Dead oder irgendwie sowas?
Also, ich glaube schon.
Wir hoffen einfach auf wenig Parteizombies, und wie wir ja seit einigen Folgen wissen, wir sind eine der jüngsten Parteien, und deswegen hoffentlich nicht.
Bei uns gibt's nur Hexenzirkel.
Kein Kommentar.
Und Feen.
Warum
und
Feen?
Einhörner und Glitzer.
Nein, oh mein Gott. Es gibt hier in diesen Räumlichkeiten gibt es ein Einhorn- und Glitzerverbot.
Warte mal.
Ja.
Das Einhorn ist weg, ja. Aber jetzt erst seit kurzem. Hier war bis vor kurzem noch ein Einhorn.
Hier gab es mal eine, also hier, wo wir den Podcast aufnehmen, im Heinz-Renner-Haus, das ist in Essen, da gab es mal eine, ich weiß nicht, Linksjugendversammlung mit anschließendem Umtrunk. Die Linksjugend ist der Jugendverband der Linken. Und dieser Jugendverband war der Meinung, ganz viel Glitzer benutzen zu müssen und das auf alle möglichen Menschen und Co., wie nennt man das, kleben zu streuen, ich weiß es nicht.
Kommt drauf an, was für Glitzer du benutzt.
Kein blassen Schimmer.
Streuen wahrscheinlich, am ehesten gerade.
Der Punkt war, das Büro war voll mit Glitzer. Und es war noch nach Jahren so, dass du immer wieder mal irgendwo dieses Glitzer von dieser, ich nenne es mal, eine Feier gefunden hast. Und ich hatte irgendwann wirklich Albträume von diesem blauen Glitzer. Also irgendwie 3 Jahre später, du gehst in die Ecke und woher kommt dieses Glitzer jetzt her?
Das ist wie wenn man den Weihnachtsbaum rausbringt und man hat überall Tannennadeln und man fegt die Tannennadeln zusammen, aber man wird trotzdem 4 Wochen später nochmal Tannennadeln irgendwo finden.
Ja, das ist ungefähr genauso.
Nur schlimmer.
Ja, ja. Oh Mann. Nein, so. Ja, Bolivien. Was ist in Bolivien passiert, Theresa?
Eigentlich was ganz Lustiges. Also, weiß jetzt nicht, naja, ich find's ziemlich ironisch jedenfalls. In Bolivien ist vor kurzem schon ein bisschen länger her, die Regierung ist weggeputscht worden. Es gab eine neue Regierung, die auch von den USA gestützt wurde. Oh, surprise, surprise. Die USA hatten natürlich nichts mit dem Putsch zu tun. Und jetzt gab's Wahlen und, die sozialistische Regierung, die weggeputscht worden ist, hatte jetzt ein kleines Comeback und hat jetzt die absolute Mehrheit geholt.
Morales. Oh,
Daniel, das letzte Mal, als du gesungen Morales, hast, haben ganz viele Leute an der Stelle den Podcast abgeschaltet.
Ist mir doch egal. Die
okay.
Movimento al Socialismo hat bei den Präsidentschaftswahlen, unwahrscheinlich auch bei den Parlamentswahlen, die Mehrheit geholt. Luce Arce ist
Luis.
Ja, Luce ist sein Spitzname.
Ah.
Luce. Hat wahrscheinlich die Mehrheit geholt und ist damit der neue ordentliche Präsident Boliviens. Unter Evo Morales, dem ehemaligen Präsidenten Boliviens, der ja, wie Ting sagte, weggeputscht wurde letztes Jahr, war er Wirtschaftsminister und maßgeblich mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung Boliviens, wo es dann auch zur mehr als zur Halbierung der absoluten Armut im Land kam.
Und vielleicht, um das Ganze nochmal ein bisschen zu sortieren, was ist denn eigentlich jetzt in Bolivien? Wie, die sind sozialistisch?
Also vielleicht ein grober Durchritt durch den, was passiert ist. Also bis 2019, ich weiß gar nicht wie lange, 10, 12, 13 Jahre, auf jeden Fall längere Zeit, war Evo Morales der Präsident des Landes. Evo Morales war der erste Indigene, also der erste Präsident in Lateinamerika, der ein Ureinwohner war. Und er stand an der Spitze der sogenannten, habe ich ja eben erwähnt, Movimiento al Socialismo, also der Bewegung zum Sozialismus. Also explizit sich nicht als sozialistisch, sondern zum Sozialismus hin verstehend. Und hat dann angefangen, große Unternehmen zum Beispiel zu verstaatlichen, unter staatliche Kontrolle zu bringen und den Reichtum, den es in Bolivien gab, stärker auf die Menschen zu verteilen. Einige werfen Lucio Arce und Morales in dem Fall Staatskapitalismus vor, was auch nicht ganz falsch ist. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sehr viele Menschen aus der Armut geholt wurden, also aus der absoluten, dass sie mehr zur Verfügung hatten. Es wurde stärker in die Bildung investiert und vor allem wurden auch der indigenen Bevölkerung, die einen großen Teil Boliviens ausmacht, sehr viel mehr Rechte gegeben. Also bis Morales war es ganz häufig so, dass die indigene Bevölkerung überhaupt gar nicht wählen konnte oder durfte, weil sie noch nicht mal registriert war irgendwo. Also ich muss mir vorstellen, die waren in ihren Dörfern, in ihren Städten, hatten aber keine gültigen Ausweisdokumente oder ähnliches, weswegen dann immer die, ich sag's mal jetzt überspitzt, die Nachfahren der weißen Kolonialisten aus den Großstädten gewählt haben, der Rest aber nicht. Und das hat sich seit Morales alles ein bisschen geändert. Er hat das demokratisiert, er hat den Leuten Zugriff auf Wahlen, zu Bürgermeisterämtern und so gegeben, sodass immer mehr Menschen an der Demokratie partizipierten und er hat auch versucht, die Wirtschaft und das Leben insgesamt stärker zu demokratisieren.
Ich finde das ganz interessant, was in Südamerika so los ist, weil Südamerika ein Teil der Welt ist, wo noch sehr viel, eigentlich schon seit Jahrzehnten immer wieder sehr viel sozialistische Bewegungen Aufschwung haben, aber natürlich haben sie dort auch immer wieder mit Putschen zu kämpfen, die maßgeblich beeinflusst werden durch die USA. Umso mehr freue ich mich eigentlich, dass jetzt eine sozialistische Regierung geputscht und wieder zurückgekommen ist über Wahlen. Also der harmloseste Weg, einen Putsch rückgängig zu machen, man wählt. Schon irgendwie, weiß nicht, ich find's einfach ironisch.
Ich erinnere mich tatsächlich nicht, dass das irgendwie in dem Maße schon mal vorgekommen ist. Mhm. Und es ist ja auch schon so, dass zum Beispiel die Interimspräsidentin, ich habe vergessen, wie die hieß, Janine, irgendwas.
Chavez.
Echt?
Ich meine schon.
Nee, Agnes.
Agnes?
Agnes. Dass die auch schon gratuliert hat, dem Lucha zur Wahl gratuliert hatte und hat. Und dass es so aussieht, als würde es wirklich wieder eine linke Mehrheit in Bolivien geben. Und auch wieder eine Mehrheit für progressive Projekte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Land ist nach wie vor in einer schwierigen Situation. Und jetzt hat mich dieses Klingeln durcheinander gebracht.
Entschuldige. Ich weiß nicht, warum. Ist deine Steckerleiste aus?
Nö, glaube nicht. Doch, sie ist aus.
Gut, weiter im Text.
So, weiter im Text. Bolivien ist nach wie vor in einer schwierigen Situation. Ich hoffe, dass der Luce das mit der Mehrheit im Parlament wieder gerade biegen kann. Und eines der drängendsten Themen, glaube ich, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, ist zum Beispiel die Frage des Lithiumabbaus. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen letztes Jahr?
Ja, also das ist ja, wird ja häufig als einer der Gründe genannt, warum die USA auch ein Interesse über Sozialismus böse hinaus hatte, einen Putsch in Bolivien durchzuführen, weil viele große Unternehmen am Lithium, das es in Bolivien gibt, sehr interessiert sind, unter anderem Tesla mit Elon Musk. Elon Musk, ich kann ihn nicht ausstehen. Genau, in Bolivien gibt es große Seen, an denen Lithium abgebaut wird. Lithium ist einer der Stoffe, die super wichtig sind, was die Entwicklung von Akkus eben auch im Bereich von Elektroautos angeht. Und es gab jetzt auch schon, es sah sehr danach aus, als wenn, ja, das Lithium für die Produktion von amerikanischen Elektroautos gesichert wäre nach dem Putsch. Und das ist jetzt natürlich etwas, das sich gegebenenfalls wieder umkehrt.
Ja, das ist insgesamt eine total spannende Entwicklung. Also der größte See ist ja der Uyuni-Salzsee und dort gibt es 21 Millionen Tonnen Lithium. Und vor dem Putsch hatte Morales ja bereits ein Joint Venture gestartet mit einem deutschen Unternehmen. Ich weiß nicht mehr genau welchen. Es lief aber darauf hinaus, dass vor allem auch natürlich Lithium nach Deutschland geliefert werden sollte zum Bau, zum Beispiel eben von Elektroautos, aber auch Techniktransfer aus Deutschland nach Bolivien passiert. Denn das, was ja für Länder im sogenannten globalen Süden total wichtig ist, ist ja nicht nur, wir liefern Rohstoffe und ihr schickt uns die Technik, sondern auch eigene Industrien aufzubauen. Das bedeutet, aus der reinen Rohstoffexportsituation herauszukommen und eigene Industriebereiche aufzubauen, und das wäre möglich gewesen. Und Luis Arce oder Lucia hat das jetzt schon angekündigt, dass er gerne dieses Joint Venture mit den deutschen Unternehmen wiederbeleben möchte und dann vor Ort nicht nur Lithium fördern will, sondern auch die Technik zum Bau zum Beispiel von Lithiumbatterien haben möchte, sodass die Bolivianische Republik in Zukunft nicht nur Lithium, sondern auch Batterien als Beispiel, also fertige Industrieprodukte exportiert, was sehr gut wäre für das Land und sie würden die Wirtschaft damit diversifizieren.
Vielfältiger machen.
Diversifizieren. Doch, ist richtig, ne?
Ja. Ja.
Ist richtig. Was spannend ist, ist auch zum Beispiel die Statements von einigen Bürgermeistern der Dörfer am Rio Grande. Das zeigt ein bisschen die Entwicklung, also am Uyuni-Salze, die Entwicklung Boliviens. Und zwar war das, was dort diskutiert wurde, in den Dörfern zum Beispiel, was für ein Mitspracherecht haben wir, Anwohnerinnen und Anwohner, bei der Gestaltung der Industrie?
Das Problem ist ja auch, dass Lithiumabbau häufig extrem umweltbelastend ist. Also genau. da, wo Lithium abgebaut wird, da verschwinden die Seen, es gibt eine Belastung des Trinkwassers und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass Menschen massiv ausgebeutet und teilweise auch vertrieben werden. Also eigentlich das, was man immer hat, wenn man irgendwo Rohstoffe in einem kapitalistischen System abbaut.
Genau, und die Anwohnerinnen und Anwohner diskutieren genau diese Punkte. Bleibt unser Wasser erhalten? Ist das Wasser weg, weil ihr das zum Lithiumabbau benötigt? Wie garantieren wir die Wasserversorgung aller Anwohnerinnen und Anwohner? Wie sorgen wir dafür, dass ein Teil des Geldes, was mit dem Lithiumabbau gewonnen wird, auch gerade hier in die Region fließt, um Schulen, Straßen und Co. auszubauen? Das finde ich total spannend, weil man da gefühlt schon an der demokratischen Beteiligung vom Gedanken her, also vom Kopf her, viel weiter ist als in manchen deutschen Städten, wo du eher das Gefühl hast, ja, juckt mich nicht, was interessiert mich, dass da was gebaut wird, ist doch nicht mein Problem.
Naja, dann verschwindet hier jetzt der Wald, dann verschwinden hier jetzt eben die Dörfer, Autobahnen und Kohle haben Vorrang.
Ja, und es gab genau in diesen Regionen als Beispiel auch sehr große Proteste gegen die Übergangspräsidentin Agnes, aber auch gegen den Kandidaten des Bündnisses Mesa, wo sie vor Privatisierung gewarnt haben, vor keinem Mitspracherecht und im Prinzip einer Kapitalisierung der ganzen Naturressourcen, die Bolivien hat. Und es ist eine coole Sache. Ich glaube, die Leute dort haben jetzt in dem Präsidenten auch einen Ansprechpartner. Sie sind auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass er gewählt wurde, wahrscheinlich am Ende.
Und im besten Falle ja, ne?
Ne, ich meine jetzt die Wahlgruppe, Mann, ey.
Ach so.
Genau. Und es ist zu hoffen, dass der Abbau des Lithium nicht umweltzerstörend vonstatten geht, sondern eben nach dem Prinzip Buen Vivir, das gute Leben, dass die Umwelt und die Natur auch als ein Subjekt und nicht als etwas Auszubeutendes ansieht, vor allem in den linksgerichteten, ehemaligen und aktuell linksgerichteten lateinamerikanischen Ländern.
Ist ja auch ganz interessant, weil das ja häufig auch der Anspruch ist von den indigenen Völkern, dass eben die Welt um sie herum nicht als, ja, einfach da und man kann sich nehmen, was man braucht. Man muss sich ansonsten nicht drum kümmern, sondern es ist eben ja mehr eine Partnerschaft.
Genau.
Es ist ein Geben und Nehmen.
Das ist tatsächlich auch, kommt das Konzept aus von den indigenen Kulturen der Andenländer aus Lateinamerika und heißt ja nichts anderes als das gute Leben, ne?
Mhm.
Und bezieht sich ja nicht nur darauf, dass man der Natur einen Status einräumt mit Rechten, also wie, sag ich mal, Lebewesen, also oder einzelnen Komponenten der Natur, sondern auch schon viel, viel länger die Fragen diskutiert oder beantwortet hat in großen Teilen, wie sieht eine Gesellschaft abseits von Wachstum aus? Was macht denn ein gutes Leben aus? Ist es das Streben nach ständig mehr und größer und höher? Oder ist es doch was ganz anderes?
Spannend ist an der Stelle sicherlich auch, dass die Umweltbewegung in Lateinamerika auch maßgeblich getragen wird von indigenen Völkern und dass nicht so viel Beachtung bekommt. Obwohl da eine Umweltbewegung eben auch schon jahrzehntelang am Ball bleibt und immer wieder auch die nicht nur die eigenen Rechte verteidigt, sondern auch die Rechte der Natur sozusagen. Genau. Worauf ich hinaus will, Lateinamerika, spannendes Pflaster, viel, was wir lernen können. Und ich wünsche den Genossinnen und Genossen drüben viel Erfolg, auf dass wir vielleicht in Bolivien demnächst noch mehr ein Vorbild haben, wie es aussehen könnte.
Auf jeden Fall, ich bin auch total gespannt. Vor allem, weil es ja der Wirtschaftsminister von Morales war, der jetzt der Präsident ist. Also ich bin echt gespannt, wie er die Wirtschaft weiterentwickeln möchte, weil das wird entscheidend sein für Bolivien, glaube ich.
Das ist bis jetzt immer sehr entscheidend gewesen.
Was?
Für alle Länder, die sich sozialistisch genannt haben.
Nein, die Wirtschaftsform und die Lebensgrundlage und wie Leben gestaltet wird, das kann doch überhaupt nichts mit.
Dafür interessieren sich Sozialistinnen und Sozialisten
nein,
überhaupt nicht.
Es ist nicht so unseres. So materielle Basis, es ist Materialismus, was. Ich hab da schon mal so eine Philosophieform gehört.
Ich war, kleine Anekdote zu materialistisch, ich war wandern und manchmal passiert es einem, dass einem Leute so über den Weg laufen, kennt man ja, und man hört so die so zwei halbe Sätze von dem, worüber die Leute gerade reden und alles, was ich hörte, als mir die Leute entgegenkamen, war so eine blöde materialistische Schlampe. Und dann habe ich mich mit meinem Freund kurz darüber unterhalten, so einerseits irgendwie dieses lustige, worum ging's da wohl, aber andererseits sagte er dann irgendwann auch, naja, aber was will man denn auch sonst sein? Nicht materialistisch? Was soll das denn für eine schlechte Analyse bitte sein? Genau, das Wort zum Sonntag, das war nämlich am Sonntag. Tja, und von Bolivien fällt mir jetzt kein smoother Übergang ein, also fangen wir einfach so an. Verschärfte Corona-Regeln.
Hallo. Hier spricht der Piratenrundfunk aus Essen, dem Corona-Hotspot Deutschlands, mit einem Inzidenzwert von über 60. Bitte kommen Sie nicht in diese Stadt. Es ist gefährlich. Nein?
Okay, kommt da noch mehr? Oder
keine Ahnung.
Sollte ich dem Ganzen jetzt ein Ende bereiten? Oder?
Habt ihr gehört, ich werde hier bedroht. Man will mir ein Ende bereiten. Wir haben seit einigen Wochen oder eigentlich eineinhalb, zwei Wochen wieder eine verstärkte Diskussion zu den Corona-Regeln, den Corona-Maßnahmen und den Corona-Schutzverordnungen. Das liegt daran, dass der Winter naht.
Wir sehen jetzt ja auch schon jetzt ganz massiv, wie die Zahlen steigen. Wir haben hier tatsächlich auch einen Corona-Scare gehabt. Also wir hatten den Verdacht, dass es einen positiven Fall geben könnte. Und haben vorsorglich unseren Kreisparteitag darüber abgesagt, weil eben nicht klar war und auch nicht so schnell getestet werden konnte, innerhalb von anderthalb Tagen, ob es jetzt einen positiven Fall gibt. Und dann hätten nämlich sich diverse Leute in eine vorsorgliche Quarantäne begeben müssen und hätten eben nicht am Kreisparteitag teilnehmen können. Ja, und das war, glaube ich, auch so für uns nochmal ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind echt ein bisschen nachlässig geworden an mancher Stelle und wir müssen uns nochmal zusammenreißen und echt auf den Hosenboden setzen. Wir haben jetzt als Vorstand auch nochmal neue Regeln diskutiert, teilweise Regeln verschärft. Die Maskenpflicht zum Beispiel haben wir jetzt ausgeweitet und die einzigen Leute, die bei uns im Büro ihre Masken absetzen dürfen, sind die Mitarbeitenden, wenn sie an ihren Arbeitsplätzen sitzen und niemand sonst im Büro ist.
So viel zur Lage im Heinz-Renner-Haus. Bundesweit sieht es ja auch nicht gut aus. Wir haben immer mehr Hotspots, immer mehr Inzidenzwerte, die über 50 gehen. Die Ansteckungszahlen steigen von Tag zu Tag. Die Fälle auf den Intensivstationen steigen. Und es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis auch weitere Werte, wie zum Beispiel auch die Frage von Todesfällen, wieder steigen werden, wenn wir als Gesellschaft nicht dagegen konsequent vorgehen. Wir haben jetzt die Situation, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Landesregierungen sogenannte Landesverordnungen erlassen hat. Das bedeutet, jedes Bundesland hat quasi neben am Parlament vorbei eine Verordnung, also kein Gesetz.
Wie am Parlament vorbei? Kein Gesetz? Warum halten sich dann alle dran? Daniel, erklär mir das mal.
Ja, weil es eine Verordnung ist, kein Gesetz. Eine Regierung kann in Notsituationen quasi etwas Gesetzähnliches erlassen. Das ist eine sogenannte Verordnung. Ihr kennt das vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, die Notverordnungen. Und darüber haben sie dann die verschiedenen Corona-Regeln, wie zum Beispiel eine Sperrstunde ab 23 Uhr, das Maskentragen an bestimmten Orten, das Abstandhalten und so weiter, oder die Bußgeldkataloge eben erlassen. Das Problem an der ganzen Kiste ist tatsächlich, finde ich aus meiner Perspektive, zwei Sachen. Das erste ist, diese zweite Welle von Corona kommt nicht überraschend. Nachdem wir im März, April mitten in der Corona-Pandemie in Deutschland steckten, war es so, dass alle sagten, alle warnten, selbst der größte Laie, ja, es wird eine zweite Welle geben.
Die einzigen, die nicht warnten, waren die Corona-Leugner, aber die ignorieren wir absichtlich an dieser Stelle.
Und wir haben jetzt überspitzt ein halbes Jahr später und es kommt einem fast so vor, als wären keine Maßnahmen in diesem halben Jahr ergriffen worden. Wir haben also eine Situation, wo man das Gefühl bekommt, also ich zumindest bekomme das Gefühl, dass wir genauso wie im März oder Februar völlig unvorbereitet in die nächste Pandemiesituation schlittern.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, habe ich gar nicht unbedingt. Ich habe mehr das Gefühl, dass man jetzt sich einredet, man weiß, was passiert und man kann deswegen auch die Maßnahmen wesentlich lockerer lassen, als sie das im März waren. Also wie viele Leute, Läden waren geschlossen. Bars und Restaurants, Cafés, Museen, alles war zu mehrere Wochen lang. Und darüber spricht ja aktuell niemand so richtig. Die einzige, was das angeht, ist die einzige verschärfende Maßnahme gewesen. Ab 23 Uhr müssen Bars und Kneipen und Restaurants und so weiter schließen und es darf kein Alkohol bis 6 Uhr morgens mehr ausgeschenkt werden.
Ja, aber ich bin da nicht ganz bei dir, weil ich finde, also ich habe das Gefühl, wir hatten eine Situation mit März, April, Mai, wo es eine Hochphase gab, dann Juni, Juli, August, wo es eher ruhiger wurde. So.
Ja.
Und in der Zeit wurde die Corona-Schutzverordnung nicht vernünftig angepasst. Ich habe nicht das Gefühl, dass genug Leute eingestellt wurden, um die das Infektionsgeschehen nachvollziehen zu können.
Absolut,
ich habe nicht
absolut.
Das Gefühl, dass man sich Gedanken gemacht hat im Vorhinein. Okay, wie gehen wir mit der zweiten Welle um? Was passiert, denn wenn der Inzidenzwert wieder über 50 geht, was passiert, wenn wir wieder viel zu viele Neuinfektionen haben, die Anzahl der Schwererkrankten steigt und so weiter? Und alles, was jetzt passiert, habe ich eher das Gefühl, wir haben das ganz vergessen. Lasst uns mal schnell zu einer Konferenz treffen, der Landesregierung und der Bundesregierung. Ja, wir haben jetzt hier einen Beschluss gefällt, weil wir haben die letzten 3 Monate verschlafen. So, das ist mein Gefühl, was ich gerade habe. So, dass die eigentlich selber nicht wissen, was sie tun.
Ich würde aber noch viel mehr darüber hinausgehen. Ich habe das Gefühl, dass alles, was gemacht wird, jetzt auch viel mehr den Schutz der Wirtschaft ins Auge fasst. Ich meine, klar, die Wirtschaftskrise ist praktisch da, ohne aber die Sicherheit der Menschen ins Auge zu fassen. So, das ist schön, dass wir jetzt eine Sperrstunde haben, aber wenn die Leute trotzdem noch im Großraumbüro sitzen müssen, wenn studentische Aushilfskräfte immer noch in den Bars arbeiten müssen und im Zweifelsfall Leute nicht mal großartig was dagegen machen können, wenn ihre Kunden keine Masken tragen. Also im Einzelhandel hat man zwar theoretisch ein Hausrecht, aber trotzdem ist es nicht immer ganz einfach, Leute tatsächlich auch rauszuschmeißen, ohne angehustet zu werden. All solche Sachen. Also ne, man hat keine Maßnahmen, die wirklich greifen. Oder nur wenige Maßnahmen, die wirklich greifen. So Maskenpflicht gut, aber weißt du, worauf ich hinaus
will? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ja, ich stimme dir zu. Die aktuellen Regeln sind dafür da, um die Wirtschaft zu schonen, so gut es geht. Also auch die Gastronomie, die Frage des produzierenden Gewerbes und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass, wenn wir uns mal anschauen, was ist denn in den letzten Tagen passiert? Es gab diesen Gipfeltreffen zwischen Landes- und Bundesregierung. Es gab die Nachjustierung bei den sogenannten Corona-Schutzverordnungen auf Landesebene. Und das sind ja alles Sachen, die man hätte schon längst tun können, weil die Corona-Schutzverordnungen waren ja schon schlecht. Das wusste man vor 3 Monaten bereits. Und man hätte im Parlament eine Debatte führen können über diese Verordnung. Man hätte sagen können, liebe Leute, die erste Hochphase ist rum. Wir rechnen mit einer zweiten Welle. Lasst uns bitte über ein Gesetz reden. Über am besten ein Gesetz beziehungsweise die Verordnung. Und schauen, wie wir demokratisch darüber diskutieren, was brauchen wir, wann, wozu. Denn dadurch, dass das nicht getan wurde, kommen wir in die Situation, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, praktisch im Hinterzimmer entschieden werden. Ja, wir werden darüber informiert. Ja, es gibt Pressekonferenzen. Aber wie die Debatte eigentlich läuft, also wer hat welches Argument für welche Position ins Feld geführt, das bekommen wir ja nicht mit. Das ist ja der Unterschied zum Parlament. Und wenn jemand argumentieren muss für seine Position.
Plus, das ist etwas, das zwischen Regierungen passiert.
Ja, genau, das absolut bin ich bei dir, aber ich finde das Wichtigste ist, wenn du zum Beispiel, wenn, nehmen wir mal an, wir zwei müssen eine Entscheidung treffen, dann sind wir doch, wenn wir hier alleine sind und keiner hört uns zu, sind wir anderen Druck ausgesetzt, als wenn wir uns vor 1000 Leute setzen und dieselbe Entscheidung nochmal fällen müssen. So. Und das ist doch genau das Gleiche mit der Frage der Corona-Maßnahmen. Und da hätte man sich viel besser drauf vorbereiten können. Wurde nicht getan, wurde verschlafen.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass einfach prinzipiell Dinge, die eine krisenhafte Form annehmen können, so ein bisschen, als würde man gemäß ungelegte Eier, da braucht man sich noch nicht drum zu kümmern, wir warten erstmal ab, was denn da kommt und wenn das dann kommt, dann gehen wir damit um. Ähnlich wird ja auch mit der Klimakrise umgegangen. So als wäre das nichts, was jetzt schon akut ist, wo man weiß, das wird sich nur noch verschärfen, sondern man wartet erstmal ab und dann, naja, dann überlegt man sich halt, wenn die Fichtenwälder alle sterben, welche Bäume man stattdessen pflanzen könnte. Anstatt sich zu überlegen, wie man dafür sorgt, dass die Bäume erst gar nicht sterben. Weißt du?
Ja. Ja, das stimmt. Viele Menschen machen sich immer erst Gedanken um Probleme, wenn sie schon passiert sind, also wenn das Unheil geschehen ist oder wenn es kurz davor ist und es kaum noch verhinderbar ist. Bin ich ganz bei dir, das ist in der Corona-Krise jetzt eigentlich nicht viel anders. Und also neben der Problematik, dass wir eine Frage der Entmachtung des Parlaments haben, was, wie ich finde, wieder rückgängig gemacht werden muss, also die Diskussionen müssen im Parlament geführt werden, nicht zwischen den Landesregierungen, ist ja das zweite Problem die Frage, welche Maßnahmen angreifen, also das, was du zuerst angesprochen hast, finde ich.
Ja, also ich meine, es ist ja auch vollkommen richtig, dass man in einer Krise, die man nicht erwartet hat, und das war ja Anfang März irgendwo schon der Fall, also man hat gesehen, da kommt diese Infektion auf uns zu, aber da hat keiner so richtig mit gerechnet. Also die ersten Corona-Infektionen in China gab es ja, glaube ich, Ende Dezember und im Laufe von des Januars war es dann so ein, okay, das ist irgendwie nicht so ganz lustig. Und dann kamen immer mehr Länder dazu, in denen es eben auch diese Infektionen gab. Dann schließlich Italien und dann die ersten Fälle in Deutschland. Und da ging es ja eigentlich dann erst los, wo man sich überlegt hat, welche politischen Maßnahmen können wir tatsächlich auch ergreifen. Gerade als es eben wirklich vor der Haustür stand, was ich noch verstehen kann, weil es hätte sein können, dass China die Infektionsketten so gut eindämmen kann, dass das gar nicht aus China großartig rauskommt, dass andere Länder das vielleicht eindämmen können und so weiter und so weiter. Das ist aber halt nicht passiert. Und dass man dann schnell Maßnahmen ergreifen muss, alles gut. Aber das Problem ist ja, dass wir jetzt keine Diskussion führen, obwohl absehbar war, dass wir die Diskussion nochmal führen müssen oder dass nochmal andere Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Ich glaube, keiner von uns beiden würde negieren, dass man bestimmte Maßnahmen ergreifen muss, um die Pandemie einzudämmen.
Ja, klar.
Ja, und da gibt es auch leider den Punkt Eingriff in Grundrecht, also verhältnismäßig und zeitweise, also immer begrenzt. So, das ist halt leider so. Aber die Frage ist ja, welche, für wie lang, wie bereite ich das vor, wie diskutiere ich das mit den Menschen? Mhm. Und das ist, finde ich, das mit das Wichtigere, wie gestalte ich sie so, dass sie auch nachvollziehbar sind? Also das Beherbergungsverbot war zum Beispiel irgendwie total absurd, fand ich, weil, ich komme jetzt aus Essen, darf nicht mehr nach Schleswig-Holstein, aber irgendwie darf ich nach ins Sauerland. Wo unterscheidet sich das? Wieso darf jemand aus dem Nachbarland nach Schleswig-Holstein, aber nicht vielleicht aus Essen, weil wir einen Inzidenzwert von 50 haben? Das war alles ein bisschen unverständlich. Aber dass wir mal als Gesellschaft hätten im Parlament diskutieren müssen, wie stark müssen wir unsere Wirtschaft herunterfahren? Müssen wir vor allem die Wirtschaftszweige retten beziehungsweise jetzt subventionieren, die essentiell sind für unsere Gesellschaft.
Wie können wir sicherstellen, dass Leute, die weiterhin arbeiten gehen müssen, geschützt sind? Wie wir ja gesehen haben in den Schlachtbetrieben, Paketzusteller, in denen es dann massenweise Infektionen gab, in denen das waren ja auch richtige Hotspots. Und da ist eben, das war vorhersehbar, weil das genauso in Italien passiert ist. Leute, die weiterhin arbeiten gehen mussten, sind diejenigen gewesen, die sich auch weiterhin angesteckt haben. Und auch da hätte man viel früher schon sich überlegen können, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass Leute, die weiterhin arbeiten gehen müssen, geschützt sind. Ja.
So, wir haben also mehrere Monate Zeit verstreichen lassen, wo wir uns hätten Gedanken machen können, als Bundesland oder als Bundesrepublik, wie wir die Corona-Maßnahmen ab Oktober oder dann halt, wenn Herbst und Winter kommen, wieder hochfahren können. Wir hätten uns Gedanken machen können über kurzfristige partielle Lockdowns, wie das jetzt zum Beispiel Drosten vorgeschlagen hat, oder beziehungsweise man müsste drüber nachdenken, so kleinere kurze einzuführen. Wir hätten drüber nachdenken können, wir hätten den Schulunterricht, den digitalen Schulunterricht viel besser vorbereiten können. Wir hätten die Gesundheitsämter mit viel mehr Personal ausstatten müssen. Das ist ja auch nicht passiert. Also jetzt gibt's wieder überall Artikel, wenn ihr das googelt, Gesundheitsämter überfordert, Infektionsketten können nicht nachgehalten werden. Und da muss ich doch fragen, hieß es nicht vor fast einem halben Jahr, wir haben genug Leute, wir haben jetzt viel ausgeschrieben und so. Wo sind diese Menschen? Wo ist das Personal, das angeblich eingestellt wurde?
Oder war es immer noch nicht genug?
Genau, das ist ja der Punkt. Also es ist scheinbar nicht genug. Das Gleiche gilt auch für die Frage, haben wir denn jetzt genug Vorräte angehäuft bei Desinfektionsmitteln, Mundschutz und Co. für städtische
Angestellte? Beim Klopapier fehlt es ja jetzt schon.
Ja, Klopapier. Ich meinte nicht die Privatvorräte, meinte die öffentlichen Vorräte der Stadt. Für ihre Krankenhäuser, für ihre Feuerwehr, für ihre Notärzte, für jeden Bereich, wo es einfach notwendig ist. Und ich behaupte, wenn wir eine Umfrage machen, also eine Abfrage machen würden, als Landesregierung oder als Bundesregierung bei den einzelnen Städten, wir würden echt schlimme Zahlen bekommen. Und wir würden mitbekommen, hier haben eigentlich alle Monate lang verschlafen, sich vorzubereiten auf den nahen Winter, auf den nahen Anstieg der Infektionszahlen. Und alle haben irgendwie ein bisschen die Augen zugemacht und gesagt, das wird schon nicht so schlimm, das wird schon nicht so schlimm, das wird schon nicht so schlimm.
Tja, winter is coming.
Und die Corona-Leugner sagen, ja, guck mal, ja, okay, jetzt wird mehr getestet, da gibt's halt mehr Fallzahlen, aber das sind doch jetzt milde Verläufe, weil das trifft vor allem junge Leute und junge Leute sind häufig asymptomatisch.
Ja, und junge Leute sind auch diejenigen, die häufiger diese Langzeitfolgen haben. Thank you very much.
Genau. Wir haben ein Virus, wo wir es mit starken Langzeitfolgen zu tun haben, vor allem wenn man Vorerkrankungen hat, von denen man häufig noch nicht mal was weiß, wenn nicht jede Vorerkrankung einen so beeinträchtigt. Und wir haben eine Situation, wo wir vieles von dem, was jetzt gerade passiert, hätten verhindern können. Wir hätten es monatelang in unseren demokratischen Strukturen diskutieren können. Und ich finde, dass jetzt kein Feiern von Söder zum Beispiel angebracht ist, der als harter Mann, der jetzt durchgreift und die richtigen Regeln ausstellt, angebracht ist, sondern wir brauchen, also eigentlich muss man alle die Mitglieder in der Exekutive sind, kritisieren fürs Nichtstun in den letzten Monaten.
Absolut. Absolut.
Glückwunsch fürs Nichtstun, ihr Motherfucker.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Situation, gerade wenn ich mir jetzt überlege, den Winter relativ stark alleine verbringen zu müssen, nicht so besonders toll. Also ich merke auch, dass mir das, dass mir diese ganze Situation wieder mehr aufs Gemüt schlägt, als das jetzt in den Sommermonaten der Fall war. Da hat man irgendwie so ein Stück Normalität wieder zurückhaben können. Man konnte sich draußen treffen, hat dann halt im Park gesessen, da irgendwie mal zusammen ein Bierchen getrunken. Wir waren natürlich auch einfach jetzt mit dem Wahlkampf viel beschäftigt und viel unterwegs. Und das sind jetzt so Sachen, die einfach fehlen werden. Wir werden wieder viel mehr Zoom-Konferenzen machen und viel weniger uns tatsächlich treffen. Ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass das Treffen im Allgemeinen noch mal stärker eingeschränkt werden. Jetzt sukzessiv immer weiter, je höher die Zahlen eben gehen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo wir eigentlich viel, viel mehr Lösungen uns schon hätten überlegen können. Es ist doch klar gewesen, es ist doch absolut klar, dass Leute nicht gut damit parat kommen, über mehrere Monate, über mehrere Wochen Kontakte massiv einschränken zu müssen. Dass es sinnvoll ist, absolut, aber wir brauchen ja auch irgendwie, wir müssen ja auch so ein bisschen auf unsere mentale Gesundheit schauen.
Habe ich keine Antwort zu, kann ich nicht so sagen. Ich weiß nicht.
Ich habe das Gefühl, dass da sehr viel drüber gesprochen worden ist. Viele Leute haben gesagt, ja, mich belastet es auch, aber es gibt keine richtigen Lösungen.
Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist, dass man Peergroups bildet, in denen man relativ engen Kontakt pflegt, auch zu Freundinnen und Freunden oder zu Bekannten, dass man so eine feste Gruppe hat. Mhm. Und was anderes fällt mir jetzt nicht ein, die muss überschaubar sein, die darf nicht zu groß sein, nicht zu klein und alles andere ist, glaube ich, schwierig. Das, was mir schwerfällt, ist die Frage des Kontakts zu Familienmitgliedern, die älter sind.
Ja, das ist auch sowas. Also ich habe mit meinen Eltern jetzt kürzlich darüber gesprochen, wie wir es eigentlich Weihnachten machen wollen. Meine Eltern planen sowas immer relativ früh. Also so Mitte Oktober sich mal über Weihnachten unterhalten, ist bei uns in der Familie jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber da war es eigentlich auch, also meine Eltern haben gesagt, hey, wir sind demnächst in Essen, wir sagen euch Bescheid und vielleicht können wir uns ja nochmal treffen, weil jetzt mit den ansteigenden Zahlen und Essen ist Risikogebiet, wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen können. Wer weiß, ob wir Weihnachten überhaupt zusammen verbringen können, weil meine jüngere Schwester, die muss halt bis zum 23. in die Schule gehen, da kann man also auch nicht die empfohlene Vorquarantäne machen, also dass man 2 Wochen lang Kontakte ganz stark einschränkt, bevor man sich mit einem neuen Kreis trifft. Das ist halt einfach nicht möglich, weil sie zur Schule gehen muss. Sie kann nicht zur Schule gehen. Und entsprechend werden wir wahrscheinlich meinen Opa, der ist auch 90, den können wir nicht sehen an Weihnachten. Den habe ich tatsächlich auch seit seinem 90. Geburtstag nicht mehr gesehen. Weil das einfach, ja. Hallo Opa, hier bin ich.
Ja, das ist genau der Punkt. Man muss sich halt überlegen, mit wem bildet man eine Peergroup und mit wem nicht. Und leider ist es ja häufig so, dass man dann doch mit der Familie etwas zum Beispiel auseinanderlebt. Man hat den Freundeskreis, den Familienkreis und so weiter. Und da muss man sich am Ende vielleicht tatsächlich entscheiden. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Aber auch dafür kann man ja durchaus Instrumente machen. Da kann man sich Konzepte für überlegen. Da kann man sich überlegen, wie man das Ganze nachhält. Also Vorlagen schaffen. Es gibt jetzt ja auch schon diese Kontakt-Diary, also Contact-Diary, diese quasi Tagebücher darüber, mit wem man sich getroffen hat, wem man gesehen hat, um eben nachvollziehen zu können, sollte sich irgendwer anstecken, wann war das, in welchem Zeitrahmen und so weiter. Und sowas Vergleichbares kann man ja auch für so Peer Groups theoretisch machen.
Stimmt. Wir fassen zusammen. Nicht genug Angestellte in Gesundheitsämtern, Klammer auf. Lest die Artikel über Nicht-Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten. Besonders, dass jetzt herauskam, dass Schulen scheinbar doch ein Verbreitungsherd sind. Klammer
zu. Wie überraschend.
Die Frage, wir haben die Corona-Schutzverordnungen nicht in Parlamenten diskutiert, obwohl wir Monate Zeit hatten. Dritter Punkt, wir haben uns wahrscheinlich nicht genug bevorratet mit den wichtigsten Mitteln. Vierter Punkt, wir haben keine Strategien als Gesellschaft entwickelt. Da sehe ich viele in der Pflicht, mit Corona im Winter umzugehen. Auch eben genau die Punkte, die du genannt hast. Frage, wie pflege ich Kontakte zu welcher Gruppe? Wie organisiere ich das vernünftig? Fünftens, wir haben nicht diskutiert, welche Wirtschaft ist wie, wann zu schützen? Bei welchen Arbeitsplätzen können wir auch auf partielle Lockdowns setzen, weil sie unnötig sind? Ich sage nur Waffenindustrie, wo man über eine Konversion über lang oder kurz reden muss.
Über eine was?
Umbau der Wirtschaft zu einer zivilen Produktion. Und das sind alles Punkte, die wir verpasst haben. Selbst wenn man jetzt aus kapitalistisch-bürgerlicher Sicht guckt, würde ich sagen, ihr hättet mindestens die Hälfte davon mitnehmen können und müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Das haben wir nicht getan.
Und jetzt noch versuchen wir das Thema Corona noch mal ein bisschen aufzulockern. Deutschland sucht die Superleugnende.
Gibt es eine Titelmelodie von DSDS?
Oh ja, aber ich kenne die nicht.
Stellt euch die jetzt vor.
Ich habe DSDS zuletzt, keine Ahnung, mit 14 geguckt. Ist schon eine Weile her. ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Team Hildmann, Naidu und so weiter, sie kündigen manchmal in ihren Telegram-Gruppen an, der nächste Star wird sich zu uns bekennen und sich gegen das Merkel-Regime stellen und all solche Sachen. Und jetzt haben sowohl Nina Hagen hat sich schon ja als Corona-Leugnerin geoutet, als auch Nena. Und bei Nena, da ist ja mal, also ich habe mich mit Nena nie so viel auseinandergesetzt, aber Nena ist einfach, es klingt komisch, aber sie war gewissermaßen Teil meiner Kindheit. Ich bin so mit Neuer Deutscher Welle irgendwie groß geworden, obwohl das eigentlich gar nicht meine Zeit war, aber trotzdem. Wir hatten sogar so eine Nenas Weihnachtsgeschichte auf CD und das war immer total schön, sich das anzuhören. Und jetzt, jedes Mal, wenn ich 99 Luftballons hören werde, werde ich einfach daran denken, dass sie glaubt, wir müssen nur auf die Liebe vertrauen und ins Licht gehen, um Corona zu besiegen. Oh Mann, ey. Was denkst du, wer wird als nächster irgendwie bekannte öffentliche Persönlichkeit sich als Corona-Leugner zu erkennen geben?
Ich warte noch auf Detlef D. Soest.
Ich habe auch, ich habe tatsächlich auch schon Sarah Connor gehört. Aber,
echt?
Ja, es ist so vermutet worden. Ich bin ja selber gar nicht so in diesem, ich kenne mich ja nicht so krass gut aus, was die deutsche Promi-Szene angeht. Ich habe Dieter Bohlen gehört und dann habe ich gehört, aber Dieter Bohlen hat sich doch über den Wendler, ja, der Wendler, der hat sich ja auch schon als Corona-Leugner geoutet, und über den hätte der sich wohl lustig gemacht, also,
Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Aber da wird es wohl noch einige geben. Mal gucken, ob sich auch alle outen, weil das ist ja dann doch etwas verrückt. Und mit etwas meine ich richtig verrückt. Ich habe mir gestern nochmal vom Attila Hildmann irgendwas angeguckt und das, was der von sich gibt. Also bei aller Liebe, ich finde Verschwörungstheoretiker ist harmlos. Es gibt Menschen unter denen, die sind irre, die brauchen Hilfe. Also die sollte man nicht mehr frei rumlaufen lassen. Die sind eine Gefahr für andere Menschen.
Ja, garantiert. Aber das Problem ist ja, du brauchst ja auch, du kannst ja nicht von außen sagen, jemand braucht Hilfe.
Doch, kann ich.
Ja.
Wenn er da rumläuft und schreit, Merkel ist Mitglied in einer zionistischen Weltloge mit Barack Obama und will uns alle schwul machen oder sowas. Alter, früher hätte man solche Menschen...
Spannend.
Früher ja. hätte man solche Menschen wahrscheinlich einfach weggesperrt. Das wäre auch nicht richtig gewesen. Aber dieser Mensch braucht eindeutig Hilfe und keine Plattform mit 20, 30, 40.000 Zuhörerinnen und Zuhörern, wo sein Dünnpfiff auch noch irgendwie aufgewertet wird.
Ja, klar. Das Problem ist aber ja, du kannst ja, also da habe ich mich neulich auch mit meinem Freund drüber unterhalten, du kannst ja Therapien nicht mit Leuten durchführen, die nicht auch das Gefühl haben, sie müssen irgendwas, sie müssen an sich arbeiten. So, ne? Ich will jetzt nicht sagen, sie müssen sich verändern, aber sie müssen irgendwie, sie haben einen Leidensdruck und sie müssen an sich arbeiten.
Keine Ahnung, Attila Hildmann ist doch offensichtlich eine Gefahr für andere Menschen, oder?
Ja, das ist der andere Fall. Wenn er eine Gefahr für andere Menschen ist, ja, dann kannst du eingreifen, ob er das mag oder nicht. Oder für sich selber.
Ich weiß nicht, also das sind doch so viele Menschen, die Sachen in die Welt posaunen und behaupten, die gehen halt auf keine Kuhhaut, die sind nicht nur unwissenschaftlich, das, da kann man ja nur sagen, okay, so what, jedes Horoskop ist unwissenschaftlich und so, ne? Aber, weiß ich nicht, die durch die Welt latschen und irgendwas von freien Energien, guckt in die Sonne, alles wird gut.
Bitte guckt nicht in die Sonne, das ist ganz schön schlecht für eure Augen.
Und anderen Kram von sich geben und, Also wie hat Marvin gesagt, unter den Corona-Leugnern oder Verschwörungstheoretikern gibt es da noch einen Begriff? Verschwörungsleugner?
Ja.
So nennen die Leute, die nie auf ihrer Seite sind, Verschwörungsleugner?
Ich möchte aber noch eine Sache ganz kurz betonen. Das heißt natürlich nicht, dass Leute, die irgendwelche Erkrankungen haben, per se gefährlich sind. Ganz im Gegenteil. Die allermeisten Leute, die irgendwelche psychischen Erkrankungen haben, sind für andere Leute nicht gefährlich. Aber man darf halt auch nicht unterschätzen, was Verschwörungstheorien, egal wie sie geartet sind, welchen Einfluss sie auf Leute haben können.
Das Traurige ist, dass sie das schöne Wort Verschwörung kaputt gemacht haben. Guck mal, es gab eine Verschwörung in Chile beim Putsch gegen Allende von der CIA. Es gab eine Verschwörung der CIA beim Putsch des demokratischen Präsidenten im Iran, als sie den Schah dahin geputscht haben und so. Das waren echte Verschwörungen. Die wurden alle dann auch von der CIA zugegeben. Und jetzt kannst du dieses Wort noch nicht mal mehr benutzen, weil irgendwelche Deppen durch die Gegend laufen und behaupten, Bill Gates will uns alle chippen oder keine Ahnung, was für ein Quatsch. Oh.
Das Problem ist, glaube ich, weniger. Also ja, sie haben das Wort kaputt gemacht, aber es ist eben auch dieses, es ist mal wieder die Frage, was sind denn eigentlich Fakten? Auf wen glauben wir der Wissenschaft? Ne? Obwohl das bei der Wissenschaft natürlich eigentlich nichts zu glauben ist. Die Wissenschaft sind diejenigen, die sich angucken, wie man mehr Fakten kennenlernen kann, sozusagen.
Also ich finde, das es ist ja nochmal was anderes, wenn wir über die Wissenschaft diskutieren oder über politische Prozesse. Und ich finde auch in politischen Prozessen oder gesellschaftlichen Prozessen kann man sich durchaus auch mal auf Indizien stützen, beziehungsweise Wahrnehmung. Also, das ist wenn man zum Beispiel Prozesse sieht, die vielleicht ähnlich sind wie beim Putsch in Chile. Ich bleib jetzt mal bei dem. So kann man die Vermutung in den Raum stellen. Da könnte vielleicht etwas sein, was nicht ganz koscher ist. Aber ich finde, man muss das vernünftig begründen können. Und es gibt doch einen Unterschied zwischen, ich stelle mir jetzt zwei Theorien auf. Es gibt doch einen Unterschied, ob ich sage, Russland finanziert ganz offen die sogenannten neurussischen Republiken in der Ostukraine. Vielleicht habe ich dafür noch nicht mal Beweise. Ich stelle das aber nie auf, diese Behauptung. Ich habe Indizien dafür. Das ist erstmal eine Verschwörungstheorie beziehungsweise eine Theorie. Oder ich stelle die Theorie auf, es entstehen überall 5G-Masten, damit wir gechippt werden und diese Chippung, ich weiß nicht, was soll die eigentlich bewirken? Ist egal. Das eine ist abstruser Bullshit. Das andere ist eine Annahme aufgrund von bereits gemachten Beobachtungen beziehungsweise Erfahrungen der letzten 100 Jahre.
Alles gut, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn wir uns jetzt angucken, egal ob wir jetzt über Corona-Leugner sprechen oder auch über rechte Verschwörungstheorien, da werden ja einfach Fakten abgewiesen. Du kannst ja nicht wir können ja nicht darüber diskutieren, ob Corona jetzt echt ist oder nicht. Corona ist echt, das ist ein Fakt, das ist ein wissenschaftlicher Fakt und daran wird sich nichts tun, nur weil irgendwer glaubt, mit ein bisschen Liebe die Welt heilen zu können. Das meine ich.
Yes.
Okay, eigentlich wollten wir ein bisschen über die Superleugnenden lachen und jetzt haben wir wieder ernsthaft diskutiert.
So, kommen wir zum letzten Thema im Podcast. Danach müssen wir auch Schluss machen. Bundesparteitag.
Ist wichtigstes beschlussfassendes Gremium.
Ist am Ende des Monats. Oktober an Halloween. In der Partei wird gerade diskutiert. Eintägig, zweitägig, eine Übernachtung, zwei Übernachtungen. Die Bundesspitze versucht ihn so zu organisieren, dass die Leute möglichst wenig übernachten müssen vor Ort und dass auch...
Weil Übernachtung natürlich auch immer ein größeres Infektionsrisiko und so weiter heißt.
Genau. Und das bedeutet eben auch, dass darüber diskutiert wird, welche Themen sind eigentlich auf dem Bundesparteitag dann zu besprechen oder wird es vielleicht sogar ein reiner Wahlparteitag, denn wir müssen unsere Bundesspitze neu wählen. Ich glaube, das ist das, was am in Anführungszeichen wichtigsten sein wird für diesen Bundesparteitag.
Und bisher gibt es da auch nur die Bewerbung von Janine Wissler und Susanne Henning-Welso, ne?
Du meinst für den Bundesvorsitz, ne?
Ja.
Ja, aber für die also für den Bundesvorstand,
ja, da gibt es diverse.
Diverse ist gut. Also bisher waren ja unsere Vorsitzenden in der Linken Bernd Rixinger und Katja Kipping. Beide haben das jetzt 8 Jahre lang gemacht. Unsere Satzung sieht vor, dass Menschen in der Partei nicht länger als 8 Jahre dasselbe Amt ausüben.
Damit Leute nicht an ihren, überspitzt gesagt, an ihren Sesseln festwachsen, sondern eben auch nochmal in andere Bereiche gehen, noch den Bezug zum echten Leben behalten können. Das klingt jetzt alles so ganz gemein, als wenn Bernd und Katja das nicht gemacht hätten. Aber das Problem ist ja tatsächlich, je länger Leute auch in Parlamenten zum Beispiel sitzen, desto mehr passt man sich so an das System an und oder die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das muss vielleicht nicht auf jeden zutreffen, aber ich finde es absolut richtig, dass unsere Partei sich selber Regeln gegeben hat, um dem Ganzen vorzubeugen.
Leider nicht im Parlament, nur in der Partei.
Ja.
Ja. Und es gibt jetzt für den Vorsitz 4 Kandidaturen bisher. Das sind die bekanntesten Susanne Henning-Welso. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus Thüringen, als sie der FDP-Mensch.
Kemmerich.
Kemmerich, der ja auch durch die AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, die Blumen vor die Füße geschmissen hatte. Dafür ist sie inzwischen sehr bekannt. Und Janine Wissler, das ist die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen. Die einzige Fraktionsvorsitzende, die es auch mit ihr, oder ist es auch ihr zu verdanken, die Linke in einem Flächenland im Westen wieder ins Parlament einziehen zu lassen. Die zwei kandidieren, also Frauenpower an der Spitze. Daneben gibt es noch die Kandidaturen von etwas unbekannteren Genossinnen und Genossen von Thorsten Scott ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Mecklenburg-Vorpommern und Jette Buttgereit aus Berlin. Wo ich aber ehrlich sagen muss, dass ich glaube, dass beide eher keine Chancen haben. Weil sehr unbekannt. Ja, daneben gibt es etliche Kandidaturen auch für den stellvertretenden Parteivorsitz. Einige Namen sind da auch bekannt, zum Beispiel Atesh Gülpiner aus Bayern, dort langjähriger Landessprecher, Matthias Höhn, der sehr lange Bundesgeschäftsführer war, Tobias Pflüger, auch bisher stellvertretender Parteivorsitzender, Martina Renner, bekannt für ihre Antifa-Arbeit, Katina Schubert, Jana Seppelt, Friederike Bender und Ali Al-Dailami.
Ali kenne ich. Aber die letzten paar Namen, die du genannt hast, nicht.
Ja, einige sind bekannt, einige nicht. Guckt euch die Kandidaturen an, die linke.de und dann Partei und auf Bundesparteitag klicken. Als Bundesschatzmeister kandidiert wieder Harald Wolf und als Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Also Teil des Tableaus, des Personaltableaus bleibt gleich, aber mit Janine und mit Susanne gibt es dann doch schon, einen Aufbruch. Beide sind verhältnismäßig jung. Ende 30, Anfang 40 haben...
Ja, ich glaube, Katja war jünger, als sie den Vorsitz übernommen hat.
Das kann sein, aber jetzt halt nicht so im Vergleich. Also ja. Es passt, ich glaube, wenn der Vorstand jetzt, gewählt
Katja
wird.
Katja 8 Jahre älter, als sie den Vorsitz übernommen hat. Ach was.
Also ich glaube, wenn der Vorstand so gewählt wird, wie jetzt die Kandidaturenlage ist, entspricht er auch mehr der Partei. Also auch der, wie sie sich verändert hat in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Das Einzige, was mir gerade so auffällt, ist, wir haben echt wenig Kandidaturen von Menschen mit Migrationshintergrund. Im Erweiterten haben wir ein paar, aber auch nicht so viele.
Daniel guckt kritisch und liest ganz intensiv jetzt die Namen. Aber ja, ist schon richtig. Also
wir müssten doppelt so viel haben. Dann käme es hin.
Ja, nicht ideal.
Ja, nur ein Beispiel, wie man es machen kann, ist by the way Nima Movasat. Nima Movasat saß jetzt gerade in der dritten Legislatur, sitzt bis Ende nächsten Jahr September im Bundestag. Und tritt nicht mehr an. Er hat explizit gesagt, ich war lang genug drin, ich bin im Raumschiff Bundestag 12 Jahre jetzt dran gewesen, nächstes Jahr, und das ist genug. Und damit ich nicht hier komplett in eine andere Welt abrutsche, höre ich damit auf. Und was er jetzt macht, ist dann, in den Parteivorstand zum Beispiel zu gehen. Zu sagen, ich widme mich jetzt anderen Projekten. Und das ist etwas, was ich eigentlich mir wünschen würde, dass das viel mehr Genossinnen und Genossen in den Bundestag machen. Und ich muss da ich glaube, es war die SPD-Vorsitzende, die Esken hat das auch wieder vorgeschlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Mandatszeitbegrenzung einzuführen, dass jede Person nur eine bestimmte Anzahl von Jahren und besser gesagt Legislaturen, also Wahlen, im Parlament sitzen darf. Das finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Gefühl, was ich bei Saskia Esken, also sorry, hier nochmal ein bisschen SPD-Bashing, das, was ich da häufig habe, ist, dass sie gute Vorschläge bringt, die erstmal irgendwie gut klingen. Und dann wird sie dazu gefragt und sie erklärt es und auf einmal klingt es wieder richtig scheiße. Oder was ist richtig scheiße? Aber nur noch so, naja.
Keine Ahnung, we will see. Eine Diskussion, die man noch weiterführen muss, denn wir führen sie nicht zum ersten Mal.
Ja.
So. Danke fürs Zuhören.
Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Unser, wann das sein wird, ist gerade unklar, weil wir uns einen Rhythmus noch überlegen. Derzeit ist es 2 Wochen.
Schickt uns Nachrichten, wenn ihr das zu Ende gehört habt.
Jo, und noch was. Sagt mal, habt ihr Lust auf feste Kategorien oder sollen wir euch Kategorien vorschlagen und dann sagt ihr uns, ob ihr auf sowas Bock habt? Sollen wir es einfach mal machen und ihr sagt uns dann, ob ihr das gut fandet oder nicht? Sachen, die in dem Podcast dann regelmäßig vorkommen sollen. Genau. Sagt mal, worauf ihr Bock habt.
Adieu.
Ciao.